Teil 4. Der Auftrag. Erstens, der adventistische Sonderauftrag. Jeder siebenten Tags Adventist bekennt sich bei seiner Taufe zu folgendem Glaubensgrundsatz.
Die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in der letzten Zeit, einer Zeit weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen, um an den Geboten Gottes festzuhalten und den Glauben an Jesus zu bewahren. Diese Übrigen weisen darauf hin, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist, predigen, dass es Erlösung allein durch Christus gibt und verkündigen seine Wiederkunft. Die drei Engel in Offenbarung 14 sind Sinnbild für diese Verkündigung. Sie geht einher mit dem Gerichtsgeschehen im Himmel und führt auf Erden zu einer Bewegung der Buße und Erneuerung. Jeder Gläubige ist aufgefordert, sich an diesem weltweiten Zeugnis persönlich zu beteiligen.
Das heißt, erstens, Adventisten verstehen sich aufgrund der Offenbarung als Gemeinde der Übrigen in einer Zeit des geistlichen Abfalls. Zweitens, sie leiten daraus ihren besonderen Auftrag ab, die Botschaft von der Stunde des Gerichts und der nahen Wiederkunft im Rahmen der Botschaft von Offenbarung 14 zu verkündigen. Drittens, jeder Gläubige ist aufgefordert, diese besondere Botschaft der geistlichen Erneuerung persönlich zu bezeugen. Adventistische Mission kann nicht ohne ein Verständnis der Botschaft der drei Engel in Offenbarung 14 verstanden und praktiziert werden. Auf der Webseite der Generalkonferenz wird das adventistische Missionsverständnis in einem Satz wie folgt formuliert.
Die Mission der siebenten Tagsadventisten besteht darin, allen Menschen das ewige Evangelium im Kontext der dreifachen Engelsbotschaft in Offenbarung 14, Vers 6 bis 12 zu verkünden, sie zur Annahme von Jesus als persönlichen Erlöser zur Einheit mit der Gemeinde zu führen und sie bei der Vorbereitung auf sein baldiges Kommen zu fördern.
Allerdings muss ich bekennen, ich habe noch lange nach meiner Taufe den Sinn der Botschaft dieser drei Engel nicht richtig verstanden. Ich war von der Adventbotschaft zwar überzeugt worden, aber Ausdrücke wie die Übrigen und die dreifache Engelsbotschaft konnte ich nur schwer einordnen. Erst viel später wurde mir klar, worum es wirklich ging. Seither habe ich gemerkt, dass es auch anderen so ergangen ist, die ich unterrichtet und getauft habe, und das hat verschiedene Gründe. Der Ausdruck »Schar der Übrigen« hat heute den zweifelhaften Schein einer exklusiven, alleinselig machenden Kirche. Das passt nicht in die gegenwärtige ökumenische Gesellschaft. Gemeindeglieder, welche mit den Schattenseiten der Gemeinde und dem Relativismus der Gesellschaft vertraut sind, können sich und ihre Gemeinde kaum als treue Übriggebliebene der Christenheit verstehen. Ein solcher Titel erscheint überheblich. Viele sagen sich, Menschen zum christlichen Glauben führen, warum nicht? Aber sie zu Adventisten machen? Nein, danke. In Offenbarung 14 geht es auch um eine Warnung vor dem Zwang, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen und dem Aufruf, die babylonische Weltkultur zu verlassen. Wie soll so etwas einem freiheitsliebenden modernen Menschen klargemacht werden, ohne dabei engstirnig zu wirken? Die Schwierigkeit, den besonderen adventistischen Auftrag glaubwürdig zu erläutern, hemmt nicht wenige, sich vollständig mit der Mission der Adventgemeinde zu identifizieren und sich missionarisch zu betätigen. Ohne eine überzeugende Antwort auf nachfolgende Fragen wird die Gemeinde von einer weiteren missionarischen Blockade gelähmt. Erstens, wer sind die Übrigen der Offenbarung und was ist ihre Aufgabe in der heutigen Zeit? Zweitens, in welchem Verhältnis stehen die Übrigen zur Organisation der Freikirche der siebenten Tagsadventisten? Drittens, wie kann man die Botschaft von Offenbarung 14 glaubwürdig verkünden? Die Gemeinde der Übrigen. Die Lehre vom Gottesvolk als eine Gruppe von Übrigen ist keine adventistische Erfindung. Es ist ein Thema, das die ganze Bibel durchzieht. Noah, der mit seiner Familie die Sintflut überlebte, gehörte zu den Übrigen. Jesaja, Amos, Jesus und Paulus schreiben von den Übrigen, die Gott rettete, weil sie treu waren. Die Offenbarung greift dieses Thema auf und betont, dass es auch in der Endzeit einen treuen Überrest von Gläubigen geben wird.
Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu.
Bei diesem Überrest geht es immer um Gottes Volk in einer besonderen Situation. Es sind übrige, die erstens aus einer großen Krise entronnen sind, zweitens, die verfolgt wurden und dabei oft als Märtyrer litten und starben, drittens, sich durch Treue im Glauben und durch Gehorsam gegenüber Gottes Geboten auszeichnen und viertens, einen besonderen Auftrag haben, Gottes Botschaft zu verkünden. Die Freunde Daniels waren übrige, als sie sich weigerten, das Bild aus Gold anzubeten. Elia und die 7000 Treuen zur Zeit Ahabs und Isabels waren übrige, als sie sich weigerten, Baal zu verehren. So werden am Ende der Zeit auf der ganzen Welt gläubige Menschen Gott den Schöpfer mehr ehren als menschliche Autorität. Adventisten möchten gern zu diesen treuen Übrigen gehören, von der die Prophetie spricht. Dazu möchten sie alle Menschen guten Willens einladen, den Glauben an Jesus und den Gehorsam gegenüber Gottes Geboten ebenfalls über menschliche Erwägungen zu stellen. Es geht ihnen dabei um Gottes Ehre, nicht um menschliche Höchstleistungen. Es geht ihnen um radikale Jüngerschaft und totale Hingabe an Gottes Gnade, nicht um exklusives Pharisäertum. Die übrigen sind nicht besser als andere Menschen, aber sie sind überzeugt, dass es in der letzten Zeit nichts Besseres gibt, als Gott allein zu dienen. Es geht um hohe geistliche und moralische Ideale in einer Zeit, da jeder nur für sich selber lebt.
Siebenten-Tags-Adventisten sind in der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger eingesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt.
Als Übrige möchten Adventisten Gott dienen, aber sie dürfen sich darauf nichts einbilden, denn sie stehen selber ständig in Gefahr, dem Ideal nicht zu entsprechen, weil sie oft zu wenig praktizieren, was sie predigen. Sie müssen sich hüten, das Vorrecht der besonderen geistlichen Erkenntnis zu einer stolzen Exklusivität zu übersteigen und damit aufrichtige Christen abstoßen, statt sie zum Glauben zu inspirieren. Darum gibt es in der Offenbarung nicht nur die Botschaft der drei Engel, sondern auch die Warnung an die Gemeinde Laodicea. Sie soll die übrigen vor Selbsttäuschung und Überheblichkeit bewahren. Der einseitige Blick auf die menschlichen Schwächen der Gemeinde und die übertriebene Selbstkritik, die wir Germanischstämmige leider oft zu sehr pflegen, lähmt die Umsetzung dieses besonderen Auftrages leider immer wieder. Wenn Adventisten wirklich zur Gemeinde der Übrigen, wie sie die Offenbarung charakterisiert, gehören, dann sollten sie keine Hemmungen haben, die große Gnade, die sie genießen, und die außergewöhnlichen geistlichen und moralischen Ideale, die ihnen geschenkt wurden, zu bezeugen. Adventgemeinde möchte doch nichts anderes als Raum und Unterstützung anbieten, damit die Mitmenschen die höchsten geistlichen Ideale umsetzen können. Dass das nicht immer gelingt, ist bedauerlich. Aber für diesen einzigartigen Dienst an der Menschheit brauchen wir uns wirklich nicht zu schämen. Adventistische Theologen haben zwar zugestanden, dass es schwierig sein mag, sich selber die Merkmale der Übrigen zuzuschreiben, ohne der Selbstgerechtigkeit bezichtigt zu werden. Aber die Merkmale der Übrigen der letzten Zeit sind durch Jesus Christus in der Offenbarung bestimmt worden. Er bestimmt, wer zu ihnen gehört. Sie haben erstens Glauben an Jesus Christus, zweitens Gehorsam gegenüber Gottes Geboten, drittens die prophetische Gabe und viertens sie beteiligen sich an der letzten weltweiten Missionsbewegung. Im Chemieunterricht gibt es ein interessantes Experiment, durch welches die Wirkung der Übrigen in der Welt illustriert werden kann. Wenn man Soda in Wasser auflöst und einige Tropfen des klaren chemischen Stoffes Phenolphthalein dazugibt, wird das Sodawasser knallrot. Der Indikator muss für diese Reaktion ein bestimmtes Verhältnis zum Sodawasser erreicht haben. einige Tropfen des chemischen Stoffes reichen für eine farbliche Reaktion. Damit kann die Rolle der übrigen der letzten Zeit verglichen werden. Die übrigen sind nur eine Minderheit, wie das Phenolphthalein. Aber wenn sie eine kritische Masse erreicht haben, wird daraus eine weltweite geistliche Reaktion, die Endzeitkrise. Die antichristliche Weltmacht fühlt sich durch die Existenz einer Gruppe von Menschen bedroht, die Gott allein ehrt. Darum werden die übrigen öffentlich angeklagt. Auf diese Weise werden die Menschen aller Völker zum letzten Mal das Zeugnis des Evangeliums hören. Dann wird die Welt zur Ernte reif und Christus kommt wieder, um sein Volk aus der Bedrängnis zu befreien. Der Anspruch der Adventgemeinde, der Überrest der biblischen Prophetie zu sein, ist also mehr eine Herausforderung als eine Feststellung, mehr ein Aufruf als eine Bilanz, mehr ein Prüfstein des Glaubens als die Summe ihrer Werke. Oft geht es uns dabei wie Noah mit seiner kleinen Schar von Übrigen, der an seiner Arche baute und sich fragte, ob er denn Gott richtig verstanden habe. Jemand musste wahnsinnig geworden sein. Entweder war er es, weil er auf dem Trockenen ein großes Schiff baute, oder die Menschheit war wahnsinnig geworden, weil sie diese großartige Möglichkeit zur Rettung nicht beachtete. Es mag schon leicht verrückt erscheinen, zu glauben, Teil der Gemeinde der Übrigen zu sein, die Jesus bei seinem Kommen retten wird. Aber was soll's? Uns geht es dabei nichts anders als unseren geistlichen Vorfahren. Die Botschaft der drei Engel. Eine zweite Passage der Offenbarung, welche Adventisten seit jeher viel bedeutet hat, ist Offenbarung 14, 6 bis 12. Adventistische Mission ohne Offenbarung 14 ist undenkbar. Was hat diese Botschaft heute für eine Bedeutung?
Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern.
Anschließend wird Jesu Kommen in den Wolken beschrieben. Hier wird ein globales Missionswerk kurz vor Jesu Kommen vorausgesagt. Die drei Engel sind Boten, welche dieses Kommen des himmlischen Königs ankünden. Adventisten entnehmen aus diesem Vers ihren Auftrag, die Welt mit ihrer Mission systematisch und vollständig zu durchdringen. Von einer amerikanischen Erweckungsbewegung, der Miller-Bewegung, sind sie als Folge davon zu einer globalen Weltgemeinde angewachsen. Man kann das alles soziologisch und menschlich zu erklären versuchen. Tatsache ist, dass Adventisten heute ohne diese Bibelstelle ganz sicher nicht als globale Weltgemeinde existieren würden. Adventisten sind keine exklusive Gemeinde, aber sie haben den einzigartigen Auftrag, das ewige, unverkürzte Evangelium weltweit zu verkünden. Was ist daran so Besonderes? Tun das nicht auch andere Christen? Das stimmt. Aber meist wird dabei ein verkürztes Evangelium gepredigt. Viele verkündigen den Tod und die Auferstehung Jesu und die Vergebung der Sünde aus Gnade. Aber sie tun das meist nur im Blick auf das Individuum und Jesu Opfertod am Kreuz. Das Evangelium beginnt und endet jedoch nicht nur mit der Rettung der Menschen, sondern hat eine ewige Dimension. Erstens, es ist die gute Nachricht, dass der ewig liebende Gott in Christus Mensch wurde, dass er für die Vergebung der Sünden am Kreuz starb, auferstand und seither als Mittler und Richter im himmlischen Heiligtum wirkt, bis er als ewiger König und Neuschöpfer wiederkommt. Zweitens, es ist das Evangelium vom siegreichen großen Kampf zwischen Gut und Böse, welcher vor der Schöpfung begann und bei der Neuschöpfung endet. Drittens, es ist die Geschichte vom verlorenen Paradies zum wiedergewonnenen Garten Eden. Es ist viertens die gute Nachricht vom kommenden Reich Gottes, das Sünde, Tod und Teufel in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besiegt hat. Fünftens, es ist die Botschaft, dass sich alle Voraussagen der biblischen Prophetie bis heute und in Zukunft wörtlich erfüllen. Alle diese Erkenntnisse sind den meisten Menschen und auch vielen Christen nur zum Teil oder überhaupt nicht bekannt. Dieses volle Evangelium müssen darum alle unsere unbekehrten Jugendlichen, die Angehörigen anderer Religionen, die säkularen Menschen, die Namenschristen und auch bibelgläubige Christen als erlösende Botschaft neu hören. Nur so werden sie die geistliche Kraft und genug Glauben besitzen, um bis zum Ende treu zu bleiben und Jesus bei seinem Kommen zu begegnen. Wer sonst verkündigt diese einzigartige Botschaft in diesem Umfang, wenn nicht Siebenten-Tags-Adventisten? Im Zentrum dieser Botschaft steht jedoch nicht nur eine bestimmte Lehre. Der Kern des ewigen Evangeliums ist das Wesen des liebenden Gottes. Golgatha war der unwiderlegbare Beweis für Gottes Liebe. Wer verstanden hat, was das Kreuz für ihn persönlich bedeutet, wird von Liebe und Dankbarkeit überwältigt sein Leben der Herrschaft Gottes übergeben. Liebe ist Gottes strategisches Mittel, um die Menschen zu gewinnen. Nichts als Liebe gewinnt und verwandelt die Herzen der Menschen. Sie allein bildet eine ausreichende Grundlage für eine ewige Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Andere motivierende Faktoren, wie zum Beispiel Angst, Lustgewinn oder Bestechung, mögen die Aufmerksamkeit der Menschen leichter wecken. Aber diese Motive bilden keine ausreichende Grundlage für eine dauerhafte Beziehung. Nur die Liebe, die Gott zeigt, indem er Sünder rechtfertigt, heiligt und verherrlicht, reicht dazu aus. Wenn das so stimmt, dann müsste man erwarten, dass Adventisten als Übermittler einer solchen Liebesbotschaft zu den liebenswürdigsten Menschen der Welt gehören. In ihren Gemeinden müsste eine liebende, familiäre Atmosphäre herrschen. Not sollte sie zu barmherzigem Handeln treiben. Das tut sie auch. Ich habe das zumindest persönlich erlebt. Auch in ihrer Verkündigung müsste in diesem Fall Gottes Liebe im Zentrum stehen. Seine Gnade dürfte in allen möglichen Facetten und mit einer Vielzahl von Perspektiven zum Ausdruck kommen. Die Liebe Gottes in der Schöpfung, durch die Bibel, in der Erlösung, im Gesetz, im Sabbat, in der Auferstehung und der Wiederkunft Jesu. Das Bewusstsein, dass die dreifache Engelsbotschaft im Kern die Botschaft von der unendlichen Liebe Gottes ist, befreit und begeistert heute noch Millionen Adventisten zur Mission. Gibt es eine faszinierendere Aufgabe, als Gottes heilende Liebe einer unheilvollen Welt zu bringen? Ehrfurcht gegenüber dem Richter und Schöpfer.
Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen.
In manchen Zeitungsartikeln heben Redaktoren wichtige Sätze oft durch Fettdruck oder Umrahmungen hervor, damit der Inhalt nicht übersehen wird. In der Botschaft der drei Engel wird die Betonung nicht grafisch, sondern durch Lautstärke gesetzt. Jedes einzelne Wort in diesem Vers hat gegenwärtig höchste Brisanz. Was bedeutet es, Gott zu fürchten und zu ehren? Wir haben festgestellt, dass die Menschheit ein neues Verständnis von Gottes Liebe braucht. Aber wie ist es möglich, eine Welt ohne Respekt vor göttlicher Autorität, ohne Achtung vor moralischen Normen, das Wesen der selbstlosen göttlichen Liebe deutlich zu machen? Wenn Genuss und Vergnügen als höchste Werte gelten, wenn Betrug und Korruption blühen und selbst in Gottesdiensten Menschenworte statt Gottes Wort im Zentrum stehen, dann braucht es zuerst ein Verständnis von göttlicher Heiligkeit und Ehrfurcht, sonst ist das Reden von der Liebe Gottes bloß ein sentimentales Geschwätz oder ein emotionales Erlebnis. Bevor Gott sich dem Volk Israel als der liebende Erlöser zeigen konnte, musste er sich durch den Auszug und am Sinai als der Gewaltige erweisen. Auch heute brauchen die Menschen zuerst einmal eine neue Erkenntnis der Majestät Gottes als Schöpfer, Gesetzgeber und Richter, damit sie überhaupt in der Lage sind, seine Liebe ernst zu nehmen. Ich erinnere mich an eine von vielen Begegnungen mit einem Menschen auf der Suche nach Gott. Ich zeigte ihm aus der Bibel Gottes Liebe. Ich kümmerte mich um seine seelischen Bedürfnisse. Ich investierte viel Zeit, um ihm Gottes Freundlichkeit praktisch deutlich zu machen. Aber trotz alledem schien sich seine Beziehung zu Gott kaum zu verändern. Die Botschaft von der Liebe kam einfach nicht richtig an. Was war der Grund? Er war nicht bereit, sein Leben völlig der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Er suchte Gottes Segen, aber er war nicht willig, ihn als Gott anzubeten und ganz konkret zu gehorchen. Darum kam es bei ihm trotz der unendlichen Liebe Gottes nicht zu einem geistlichen Durchbruch. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit ist darum ein Thema, das zuoberst auf die Agenda der Verkündigung in dieser letzten Zeit gehört. Natürlich ist es nicht populär, von Gericht und Gehorsam zu predigen, weil geistliche Autorität und die Gültigkeit der 10 Gebote abgelehnt werden. Aber war denn Elias Botschaft an das Volk Israel eine angenehme Botschaft? War die Botschaft Johannes des Täufers für die Trendsetter der Zeit Jesu angenehm? Können wir Besseres von der Endzeitgesellschaft erwarten als Noah? Der Auftrag ist schwer, aber hören müssen die Leute eine solche Botschaft, auch wenn sie ihnen nicht gefällt. Gott machte Jeremia einst mit folgenden Worten Mut, Gottes Ansprüche zu verkünden.
So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf dass ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer machen im ganzen Lande, wider die Könige Judas, wider seine Großen, wider seine Priester, wider das Volk des Landes, dass, wenn sie auch wider dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette.
Ich erlebe immer wieder, wie Gott aufrichtige Menschen vorbereitet, diese Botschaft freudig anzunehmen. Vor einiger Zeit bekam ich einen Aufruf von einem alten Mann aus dem Altersheim. Er hatte eine Vision über den Sabbat gehabt und anschließend den Schöpfungsbericht gelesen. Nun wollte er mehr über den Sabbat und die Adventisten wissen. Ich besuchte ihn und seine Frau. Er war so glücklich, die Wahrheit gefunden zu haben, nach der er so lange gesucht hatte. Bereits am nächsten Sabbat besuchte er die Gemeinde. Gott hat viele solche treuen Menschen, die sich danach sehnen, wie sie den liebenden Schöpfer noch mehr ehren und ihn noch mehr durch Gehorsam gegen Gottes Geboten anbeten können. Dürfen wir es wagen, ihnen diese Aspekte der guten Nachricht vorzuenthalten? Falsche Hoffnungen enthüllen.
Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker.
In diesem ernsten Satz des zweiten Engels werden wir an die Szene beim Festmahl Belsazers kurz vor dem Untergang Babylons erinnert. Als sich in der Stadt der König mit seinen Freunden betrank, erschien eine feurige Hand und schrieb eine Botschaft an die Wand. Daniel, der Prophet, wurde gerufen und erklärte, dass diese Schrift das baldige Ende Babylons anzeigte. Ebenso hält Gott der modernen Weltkultur heute ihr Schicksal vor, während sie sich ahnungslos zu Tode vergnügt. Die Menschheit wiegt sich heute durch falsche Heilsversprechen dem Wein Babylons in einer falschen Sicherheit. Seit dem Turmbau zu Babel haben sich die Menschen immer wieder eigene Glaubensgebäude errichtet, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Heute bauen die großen Kirchen ebenso daran, wie die Vertreter der Evolutionstheorie, des Islam, der New Age-Bewegung, der östlichen Religionen und vieler anderer Weltanschauungen. Sie alle lassen die Menschen glauben, dass die persönlichen und globalen Probleme durch menschliche Intelligenz und Anstrengungen gelöst werden können. Die Führer der Menschheit glauben, dass eine geeinte Menschheit die Welt vor dem endgültigen Ruin retten könne. Heute schreibt deshalb Gott die Zeichen des nahen Endes nicht an eine Wand. Die Zeichen der Zeit, Erdbeben, Hungersnöte, Kriege und Katastrophen sind Gottes Schriftzeichen in der Endzeit. Eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, wo die Menschheit ernüchtert die letzten großen Zeichen am Himmel beobachtet und dann voller Angst nach einer Erklärung fragt. Leider ist es dann wie zu Belsazars Zeiten zu spät. Die zweite Engelsbotschaft zeigt, Adventisten haben einen zweifachen Auftrag. Sie sollen nicht nur die Aufrichtigen zum Glauben rufen, sondern die Gottlosen vor dem Verderben warnen. Aber alles zu seiner Zeit. Die zweite Botschaft zeigt nicht nur anhand der Prophetie das unheilvolle Schicksal der Menschheit, sondern ruft auch zum Handeln auf. Der Ruf »Geht aus in ihr, mein Volk« meint heute nicht nur das organisierte geistliche Babylon, das heißt die falschen menschlichen Religionen, institutionell und lehrmäßig zu verlassen. Für viele heißt dies auch, babylonische Bilder, Worte und Klänge aus den Wohnzimmern und Musikboxen zu verbannen. Wenn als Folge solcher Mahnungen Frieden im Herzen und Heimen entsteht, ist das doch eine gute Nachricht? Ausharren bis zum Ende. Was die dritte Botschaft beschreibt, drückt noch größeren Ernst aus.
Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus.
Die dritte Engelsbotschaft ist eine Art Reifeprüfung für Endzeitchristen. Sie fasst die ganze adventistische Glaubensüberzeugung inklusive der prophetischen Erkenntnis im Telegram-Stil zusammen. Es ist die letzte Einladung zur Anbetung, die letzte Warnung vor dem Untergang und eine unmissverständliche Präsentation der Konsequenzen der Sünde. Sie kann nur richtig eingeordnet werden, wenn man die Symbole der Prophetie deuten kann. Dazu braucht es ein Verständnis über die Bedeutung des biblischen Sabbats, über das Schicksal der Ungläubigen und den Zustand der Toten. Es ist auch notwendig, sich Klarheit zu verschaffen über die prophetische Identität der beiden Tiere in Offenbarung 13 und den damit zusammenhängenden Visionen im Buch Daniel. Wer keine Zeit hat, sich mit Prophetie gründlich zu befassen, wird kaum damit zurechtkommen. Jesus erzählte den Leuten auch immer wieder Gleichnisse und Sprüche, die sie nicht ganz verstehen konnten. Aufrichtige konnten bei ihm jederzeit nachfragen und erhielten sinnvolle Erklärungen. Wer aber nicht hinhören wollte, der brauchte nichts zu verstehen, weil er sich darüber eh nur ärgern würde. Genauso geht es mit der dritten Engelsbotschaft. Wer bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen, wird ermutigt sein, sich nicht vor den Drohungen der religiös-politischen Mächte dieser Welt einschüchtern und vom Glauben abbringen zu lassen. Er erhält einen umwerfenden Durchblick über Satans und Gottes Wirken in dieser Welt. Aber das alles wird erst nach dem vertieften Studium der Prophetie und einem geistlichen Reifeprozess klar. Darum ist es eine Botschaft nicht so sehr für Anfänger im Glauben, sondern eher für Fortgeschrittene. Gegner benutzen die Lehre vom Mahlzeichen des Tieres oft, um Adventisten zu diskreditieren. Harmoniebedürftige werden durch solche Reaktionen leicht verunsichert und haben deshalb Schwierigkeiten, diese Botschaft mit dem Evangelium zu vereinbaren. Aber suchende Menschen, die einen starken Anstoß benötigen, um sich wie die drei Freunde Daniels für Gottes Seite zu entscheiden und den Feuerofen nicht zu fürchten, erhalten einen wichtigen geistlichen Impuls. Folgendes Gleichnis veranschaulicht den Effekt der dritten Botschaft. In der Offenbarung werden die zwei Städte Babylon und Jerusalem beschrieben. Die eine steht für die untergehende Zivilisation unter der Herrschaft Satans, die andere für das ewige Reich Gottes mit dem Baum des Lebens und dem Paradiesgarten. Stellen wir uns nun vor, dass zu beiden Städten Straßen führen. Nach Babylon führt eine Autobahn, die aber in einem feuerspeienden Vulkan endet. Vor der Autobahn nach Babylon zweigt eine schmale Straße nach Jerusalem ab. Sie endet im Garten Eden. An der Abzweigung der beiden Straßen stehen Werbetafeln, welche die Reisenden zum Besuch einladen. Die Stadtregierung Babylons ärgert sich jedoch, dass es sich immer wieder herumspricht, welche Herrlichkeiten in Jerusalem zu finden sind. Darum stellt sie eines Tages heimlich ein Schild neben dem Wegweiser nach Jerusalem mit der Aufschrift »Achtung, tödliche Gefahr«. Sie schickt Wegelagerer an die Wegkreuzung, welche die Reisenden aufhalten, belästigen und sogar töten sollen. Dazu streut sie Nägel auf die Fahrbahn, damit die Reifen der Reisenden platzen. So versucht sie, den Leuten Angst einzujagen, damit niemand nach Jerusalem reist. Die Stadtregierung von Jerusalem unternimmt nun ihrerseits etwas. Sie stellt ein Schild an die Autobahn nach Babylon mit der Aufschrift »Achtung, ewig tödliche Gefahr«, um die Reisenden vor der Katastrophe zu warnen, die sie dort erwartet. Nun steht jeder Reisende vor der Wahl, in welche bedrohliche Situation er sich begeben möchte. Eine schnelle Fahrt ins ewige Verderben oder eine gefahrvolle Reise in die ewige Herrlichkeit. Die dritte Engelsbotschaft klingt hart, aber sie gibt jedem Menschen eine Möglichkeit, sich trotz Lebensbedrohungen für die Ewigkeit frei zu entscheiden. Die schreckliche Zeit ist die Ursache für die erschreckende Botschaft. Was wir dabei zu tun haben, kann mit Noah und dem Bau der Arche verglichen werden. Gott wollte zur Zeit Noahs die Menschheit vor der Wasserflut retten. Heute möchte er sie vor der Feuerflut retten. Das Schiff, welches Noah auf Gottes Anweisung hin bauen sollte, bestand aus Holz und hatte 3 Stockwerke. Das rettende Schiff der Endzeit besteht aus einer geistlichen Gesinnung und hat 3 Botschaften. 120 Jahre lang predigte Noah, während er baute. Die Botschaft der 3 Engel begann ebenfalls zu einer von Gott bestimmten Zeit, am Ende der 2300 Jahre, um 1844. Zur Zeit Noahs wurden nur wenige gerettet. Die Erlösten der Endzeit sind ebenfalls eine Minderheit. Die organisierte Gemeinde ist nicht die Arche, sondern nur die Konstruktionsfirma zum Bauprojekt Arche. Wir sind das Baugerüst und Mitarbeiter an einem göttlichen Plan zur Rettung der menschlichen Zivilisation. Was für eine feierliche Aufgabe! Andere Kirchen bauen ebenfalls an einem Gemeindeschiff. Einige Archen gleichen einem Supertanker, der Platz für Reisende mit vielen Gütern bietet. Andere bauen Schnellboote und Luxusjachten. Vielleicht ist es menschlich betrachtet bequemer und schöner, auf einem anderen Gemeindeschiff zu reisen. Der Plan der Arche, woran Adventisten bauen, nimmt sich dagegen sehr bescheiden aus. Aber es ist der einzige Plan, der dem biblischen Bauplan entspricht und der vom Lamm und den Engeln beaufsichtigt wird. Sie stehen im Zentrum der 3. und letzten Botschaft. Es ist der Plan, der von all denen umgesetzt wird, die trotz Widerständen den Glauben an Jesus bewahren und die Gebote Gottes halten. Niemand kann die dreifache Engelsbotschaft auf einmal schlucken, ohne daran zu ersticken. Sie muss darum Stück für Stück erkannt, bezeugt und verdaut werden. Lassen wir uns vom großen Kuchen adventistischer Glaubenserkenntnis nicht abschrecken, das einfache, ewige Evangelium von der Liebe Gottes zu bezeugen. Fürchten wir uns auch nicht davor, unpopuläre Botschaften zu bezeugen, denn es ist eine wahrhaft lebensrettende Sofortmaßnahme. Geben wir sie weiter in Form von Literatur, wenn uns die Worte fehlen. Aber tun wir etwas, damit die Menschen gewarnt und aufrichtige Menschen gerettet werden, bevor Jesus kommt.